Wie ist die Idee zu dem Kirchenkunstprojekt Art to Believe entstanden?
Der BBK hatte ja 2011 schon mal eine Art Vorgängerprojekt, welches den Namen Himmelsstürmer trug. Und das hat uns eigentlich nicht so ganz losgelassen. Und so haben wir gedacht, anlässlich eines 10-jährigen Jubiläums, also 2021, sollten wir das einfach nochmal machen, weil es so viel Spaß gemacht hat. Und dementsprechend haben wir dann Ende 2019 mit den Planungen begonnen. Also lange vor der Pandemie und bevor uns klar war, was für ein Potenzial ja auch große Räume bieten.
Der Titel Art to Believe, können Sie dazu was sagen?
Ja, das kann ich gerne tun. Art to Believe ist ja nun Englisch und nicht Deutsch. Das Vorgängerprojekt, was gerade erwähnt wurde, hieß Himmelsstürmer. Und wir leben in Braunschweig in einer Stadt, in der ja durchaus viele Menschen leben, die nicht alle deutschsprachig sind und schon gar nicht deutschstämmig, sodass ich das durchaus angemessen finde, auch dieses Mal mit einem etwas inklusiveren Begriff zu arbeiten, der Menschen auch aus anderen Kulturen einlädt, sich mit Kunst und Kirche und Glauben auseinanderzusetzen.
Die Künstler konnten sich für die Teilnahme an dem Projekt bewerben. Welche Anforderungen muss denn das Kunstwerk haben, um berücksichtigt zu werden?
Also erstmal haben wir uns einfach über eine enorme Vielzahl an Einreichungen gefreut. Wir hatten über 60 Bewerbungen und dann gab es eine Jury bestehend aus Probst Dedekind quasi als Kirchenvertreter, Dr. Jule Hillgärtner als quasi externe Fachfrau, Michael Ewen bei uns aus dem BBK-Vorstand und mir als Kunsthistorikerin vom BBK, die diese Positionen durchgeguckt haben. Und uns war einfach wichtig, dass es einen thematischen Bezug natürlich gab. Also es gab zum Beispiel Kunstwerke, die fanden wir ganz bezaubernd, aber da haben wir einfach nicht so einen thematischen Bezug gesehen und natürlich auch künstlerische Qualität und Relevanz. Das waren so Rahmenkriterien, die wir, denke ich, bei jedem Werk bemessen haben.
Ja, war die Auswahl sicherlich nicht so ganz einfach dann. Rausgekommen sind ja 22 künstlerische Arbeiten in 13 Kirchen. Das ist, finde ich, ein sehr umfangreiches Projekt. Wie sieht das denn aus? Wie war denn die Zuordnung zwischen Kunstwerk und Kirche? Wie ist die erfolgt? Inwieweit hatten die Kirchengemeinden da vielleicht ein Mitspracherecht?
Ja, es war so, dass einige der KünstlerInnen ganz bewusst ihre Kunstwerke auf bestimmte Kirchen abgestimmt hatten. Es gibt zum Beispiel in der reformierten Bartholomäuskirche, ist die einzige Kirche, die seit dem Krieg keinen Glockenturm und damit keine Glocken hat, ein Künstler, ein Klangkünstler, der sich beworben hat mit der Aufnahme von Glockenklängen hier in Braunschweig, sodass alle anderen Kirchen nun ihre Glockenklänge dieser Kirche ohne Glocken zur Verfügung stellen. Das war so ein Beispiel, was uns sehr überzeugt hat, weil es zeigte, dass man sich wirklich auch mit der Situation in Braunschweig auseinandergesetzt hat, mit konkreten Kirchenräumen hier vor Ort. Und alles, wo es tatsächlich auch um die Frage des Glaubens ging, also die Auseinandersetzung von ganz existenziellen Fragen, da ist Kunst und Religion sicher sehr nahe. Man weiß gar nicht, wer ist Kind von wem, aber beides bedingt sich ein Stück weit und beides versucht ja dem nachzuspüren, was denn so jenseits von dem, was wir messen können und was man wiegen kann, was das Leben tatsächlich ausmacht, wenn man ein bisschen nochmal in die Tiefe geht und sinniert und nachfragt nach dem Sinn. Und da gab es sehr, sehr spannende, sehr unterschiedliche Beiträge, die sich da gut mit auseinandergesetzt haben, die unbedingt dazu einladen, auch die Menschen, die sich jetzt diese Ausstellung anschauen werden, sich wirklich mit der Kunst selber, aber auch mit dem Raum, in dem diese Kunst ihren Platz findet, auseinanderzusetzen.
Hatten die Kirchengemeinden da irgendwie Einfluss?
Ja, also in dem Prozess der Auswahl der Künstler selber nicht, aber dann, als die Künstler mit ihrer Kunst in die Kirchen hineingegangen sind, da war ja die Begegnung auch mit den Kirchengemeinden, da haben auch Kirchenvorstände mit drüber befinden können. Das war jetzt von Kirchengemeinde und Kirchengebäude zu Kirchengebäude verschieden, wie damit umgegangen ist. Oft ist es so, dass Kirchenvorstände da ihren Pfarrerinnen und Pfarrern auch vertrauen und sagen, wenn die das gut finden, dann wird das schon richtig sein. Es gab aber sicherlich auch welche, wo sich ein Kirchenvorstand auch intensiv mit der Kunst im Vorfeld auseinandergesetzt hat.
Und es gibt auch ein Rahmenprogramm, habe ich gelesen.
Richtig, wir bieten natürlich alle möglichen Führungen an, also zielgruppengerichtet, Kinderführungen, die auch gerade im Zusammenhang mit unserem coolen Stempelheft, wir haben nämlich ein extra Kinderbuch für diese Ausstellung entwickelt, wo dann quasi Kinder dazu angehalten sind, von Kirche zu ziehen, sich in jeder Kirche den entsprechenden Stempel zu holen, nachdem sie natürlich ganz konzentriert die Kunst betrachtet haben. Und danach gibt's dann eine kleine Überraschung im Dom. Darüber hinaus haben wir natürlich auch Abendführungen. Wir werden Konzerte haben, also musikalische Darbietungen. Zwei Positionen sind auch eher so Performance-Aktionen, also ephemere Kunst wird es geben. Wir sprechen gerade noch über eine Art Poetry Slam von den Pfarrerinnen und Pfarrern, also ein Predislam. Steht noch nicht fest, ich hoffe, das klappt. Aber wir haben also ein ganz buntes Programm, was wir dann eben zeigen werden.
Ein Beispiel für ein Kirchenkunstwerk finden wir gleich hier in der Magni-Kirche. Ich habe gelesen, Ihr Werk heißt Animus Anima. Können Sie das vielleicht ein bisschen für unsere Hörerinnen und Hörer genauer beschreiben, was Sie da erwartet?
Ja, also ich habe mich für die wundervolle und archaische Figur des Jesus interessiert und habe mich auch angesichts der Geschlechterdebatte, die momentan sehr aktuell ist, mir Gedanken gemacht, ob nicht vielleicht Jesus auch eine weibliche Seele in sich trägt. Und schon C.G. Jung hat von Animus und Anima gesprochen, also die Anima ist die weibliche Seele im Mann und der Animus die männliche Seele in der Frau. Und so habe ich jetzt eine Videoinstallation gemacht, wo ich einen weiblichen Körper auf die Jesusfigur projiziere und somit das visualisiere, dass vielleicht ein weiblicher Teil in dem Jesus drin ist. Er war kein Krieger oder er hat mit den Leuten geredet, er war empathisch, hat sehr viele weibliche Eigenschaften auch gehabt und hat Frauen auch sehr geschätzt. Und insofern möchte ich das zum Nachdenken geben, sich diese Figur unter diesem Aspekt nochmal anzuschauen.